Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Schmutzabweisend, wasserabweisend, ölabweisend. Die Stoffe, um die es jetzt geht, sind absolute Alleskönner und deshalb in unserem Alltag sehr weit verbreitet. PFAS heißen sie oder in Langform per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. Ich wusste, dass ich drüber stolper. Aber wir können es einfacher machen. Teflon beispielsweise besteht aus einer solchen Verbindung. Und diese Stoffe könnten nun innerhalb der EU bald verboten werden. Warum und wie? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Ann-Kathrin Büsker. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Teflon, ein Beispiel für die Verwendung dieser Stoffe. Worin stecken diese Stoffe denn noch?
In Regenjacken beispielsweise, da kommt dann die wasserabweisende Funktion zum Tragen. Deshalb findet man sie auch in vielen Imprägniermitteln, diese polyfluorierten Alkylverbindungen. Papierbeschichtungen sind auch ein Anwendungsfall, aber tatsächlich auch in Kosmetika. Skier werden damit gewachst. Es gibt diese Verbindung in Pflanzenschutzmitteln, auch in Feuerlöschmitteln. Das Umweltministerium beziffert die Zahl der Varianten auf über 10.000 bekannte Stoffe, wobei nicht alle dieser Verbindungen tatsächlich bekannt sind. Also die Dimension dieser Stoffklasse, die ist gewaltig. Einige von ihnen sind übrigens schon verboten, aber es gibt dann eben hunderte weitere, die alternativ eingesetzt werden können.
Was ist denn nun das Problem mit diesen Stoffen?
Die sind sehr stabil, teils weil es sich um sehr lange Molekülketten handelt, die dann mit kaum etwas mehr chemisch reagieren. Daraus ergibt sich auch diese abweisende Eigenschaft, die sie haben. Also andere Stoffe perlen dann schlicht ab und das wiederum stellt ein Problem für den Abbau der Stoffe dar. Wenn PFAS in die Umwelt kommen, dann sind sie da, dann lagern sie sich ab, im Wasser zum Beispiel, in Böden. So gelangen sie dann auch in Anbaupflanzen und schließlich auch in den menschlichen Körper. Einige dieser Verbindungen, die rutschen sozusagen direkt durch, werden über Urin und Kot wieder ausgeschieden. Aber in den vergangenen Jahren wurden auch erhöhte Werte im menschlichen Körper nachgewiesen. Die Konzentration ist über die Jahre zwar gesunken, aber dennoch ist sie bereits bei Kleinkindern nachweisbar. Und in Tierversuchen verdichten sich die Hinweise, dass diese Stoffe nicht gesund sind. Sie stehen im Verdacht, das Hormonsystem anzugreifen. Einige könnten auch krebserregend sein, so eben der Verdacht aus den Versuchen. 2020 hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit eine Neubewertung der gesundheitlichen Risiken durch PFAS in Lebensmitteln veröffentlicht, dabei jetzt inzwischen konkrete Grenzwerte festgelegt, die aber oft überschritten werden. Also zusammengefasst, wir haben eine kaum abbaubare Stoffgruppe, die sich überall ablagert und im Verdacht steht, krank zu machen.
Und wie umfangreich ist diese Ablagerung? Wenn ich das höre, dann stelle ich mir vor, das ist ja, muss ja Wahnsinn sein. Das ist ja überall das.
Genau, das Zeug ist tatsächlich überall. Und genau das spricht aus Sicht vieler Fachleute auch dafür, den Einsatz deutlich zu regulieren. Weil eben jetzt schon so viele dieser Stoffe in die Umwelt gelangt sind. Eine amerikanische Studie aus dem Sommer letzten Jahres hat eine sehr hohe Belastung im Regenwasser nachgewiesen, sodass das teilweise gar nicht mehr als Trinkwasser taugt. Auch in den Polarmeeren finden sich mittlerweile diese langlebigen Verbindungen, sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis. Und man muss dazu sagen, das sind menschengemachte Verbindungen. Die kommen in der Natur nicht vor. Also wir haben dafür gesorgt, dass die da sind. In Deutschland gibt es auch ein paar Hotspots mit besonders hoher Verschmutzung. Zum Beispiel der Bundeswehrflughafen in Manching. Da wurde Löschschaum mit PFAS eingesetzt und das hat sich dann im Boden angereichert. Das gilt übrigens auch für den Flughafen in Düsseldorf. Und bei Rastatt wurde Papierschlamm, der mit PFAS belastet war, auf 700 Hektar Ackerfläche gebracht. Das hat dann dazu geführt, dass da die Trinkwasseraufbereitung nochmal speziell nachgerüstet werden musste, damit die Grenzwerte eingehalten werden. Und es mussten Ernten vernichtet werden. Das sind dann in der Regel Kosten, die an der Allgemeinheit hängen bleiben.
Wie könnte denn nun ein Verbot zustande kommen?
Verschiedene Einrichtungen aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Norwegen und Schweden, die haben jetzt einen gemeinsamen Vorschlag dazu erarbeitet. Aus Deutschland war das Umweltbundesamt dran beteiligt, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und das Bundesinstitut für Risikobewertung. Und diesen Vorschlag haben die Institutionen gemeinsam an die Europäische Chemikalienagentur übermittelt. Heute wird das Ganze offiziell vorgestellt und erläutert. Und dann folgt ein Prüfungsverfahren mit öffentlicher Beteiligung. Man kann sich das vorstellen, ist entsprechend ein langer Prozess, soll 2024 abgeschlossen sein. Und dann könnte die Verwendung eingeschränkt werden. Es könnte ein Verbot geben. Aufgrund der Vielzahl der Verbindungen und der Tatsache, dass nicht mal alle bekannt sind, ist das Ganze natürlich entsprechend auch nicht ganz so einfach.
war eine Menge Konjunktive eben in Ihrer Antwort. Und ich frage mich natürlich sofort, was das für die Wirtschaft bedeuten würde, wenn all diese Stoffe tatsächlich verboten werden.
Also schon jetzt ist ganz deutlich erkennbar, dass eine Einschränkung oder gar ein Verbot definitiv nicht im Sinne vieler Unternehmen ist. In den letzten Wochen ist der Lobbyaufwand bereits erkennbar gestiegen. Alle wollen zeigen, dass ihre Stoffe, ihre Verbindungen gar nicht so schlimm sind. Entsprechend würde ich auch sagen, dass ein Verbot Stand jetzt keine ausgemachte Sache ist. Würde es kommen, müssten sich aber definitiv Produktionsverfahren ändern. Inwieweit die Stoffe überhaupt ersetzbar sind, ist mir nicht bekannt. Das heißt, es könnte sich für die Wirtschaft tatsächlich, was die Produktionsverfahren und die herauskommenden Produkte angeht, einiges ändern.
Das Verbotsverfahren gegen die sogenannten Ewigkeitschemikalien, PFAS also. Hintergründe hat Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio geliefert.